Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Für diesen heutigen Sonntag haben wir folgenden Abschnitt aus dem 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Ein ernster Text ist das. Und dann fragt man sich, wie kann ich das erfüllen, was da an Worten steht? Und das mit einem Gewissen ist ja gar nicht so einfach. Da ist ein 10-jähriges Mädchen, eine Leseratte, sagt man. Und sie hat sich 3 Kinderbücher gewünscht, die sie Tag für Tag auf dem Schulweg im Schaufenster sah. Aber ihre Eltern wollten das nicht kaufen, sondern sagten, du hast bald Geburtstag, da kannst du es dann kriegen. Nun sah sie aber auch immer den Geldbeutel ihrer Mutter offen daliegen. Und es war einfach eine große Versuchung für sie. Sie bräuchte ja nur 20 Euro und die restlichen 3, die hätte sie vom Taschengeld übrig. Und so griff dieses Mädchen einfach zu und holte die 20 Euro raus, ohne der Mutter was zu sagen. Heimlich kaufte sie die Bücher, versteckte sie in ihrem Zimmer und immer abends las sie dann in ihren so geliebten Büchern. Mit der Zeit und die spannenden Geschichten halfen ihr zu vergessen, was sie da getan hat. Der Mutter fiel der Verlust von den 20 Euro gar nicht auf. Das beruhigte das Mädchen weiter. Dennoch kam es, wie es wohl kommen muss. Eines Abends kam die Mutter überraschend ins Zimmer und sah die Kleine lesen. Bisher dachte sie immer daran, wie es zu den Büchern kam. Zu spannend waren ja die Geschichten, doch jetzt bekam sie wie ein Blitz aus dem Himmel ein schlechtes Gewissen. Woher hast du denn die Bücher? Fragt die Mama. Und verlegen sagt die Kleine, hab sie ausgeliehen von Tabea, ihrer Freundin. Nun gut, wenige Tage später war Tabea zum Spielen im Haus. Und die Mutter bedankte sich bei Tabea, dass sie so großzügig die Bücher ausgeliehen hat, die sich ihre Tochter so sehr wünschte. Doch dann flog der ganze Schwindel auf. Und das 10-jährige Mädchen weinte bitterlich. Ihre kleine Welt war erschüttert. Und wenn sie daran dachte, bekam sie immer ein schlechtes Gewissen. So ist das mit Lügen, mit Ausreden. So leben wir manchmal auch als Christen dahin. Und dabei hat Gott auch einen Anspruch an uns, dass wir bewusst handeln und überlegen, was wir tun. Allein das Lügen. Einer sagte mal, wenn ich heute die Wahrheit rede, muss ich nächste Woche nicht überlegen, was ich vor einer Woche gelogen habe. Sehr entlastend. Auch wenn es anstrengend ist, heute die Wahrheit zu sagen. Es ist schwer, mit einer solchen Hypothek von Unwahrheiten ans Ziel zu kommen. Wie heißt es so schön? Lügen haben kurze Beine. Und irgendwann holt einen die Realität ein, wo man blöfft, mit Unwahrheiten Menschen geködert hat oder doch ganz einfach unaufrichtig war. Damals bei Petrus wurden diese Fragen nochmals spannender. Die Gemeinde wurde ja angefeindet und verfolgt. Und wie sollen sie sich jetzt ihren Verfolgern gegenüber verhalten? Wer schon um Christi willen leidet, der soll es mit gutem Gewissen tun. Aber was meint der Petrus mit gutem Gewissen? Ein gutes Gewissen zeigt uns, dass das, was wir tun, vor Gott recht ist oder falsch. Das heißt, dass wir nicht nur vom Glauben reden, sondern praktisch den Glauben leben. Sind wir zusätzlich durch unsere Fehlleistungen angreifbar, dann wird es immer schwieriger, sich auch zum Glauben zu bekennen. Weil dann die anderen mit gutem Grund sagen, ja, wenn man sowas macht wie du, wenn man sich so verhält wie du, was ist dann dein ganzes Zeugnis überhaupt wert? Dann ist es doppelt schwer. Ohne dieses gute Gewissen hat jede Verteidigung unseres Glaubens gegenüber anderen, die uns angreifen, einen falschen Ton. Natürlich gibt es auch Menschen, sicherlich auch unter uns, die sich mehr ein schlechtes Gewissen machen als andere. Petrus geht es jetzt auch nicht um dieses sorgenvolle Grübeln, auch nicht um das Zweifeln an sich selber. Er hat einfach unsere Taten im Blick. Ob sie mit unserem Anspruch übereinstimmen oder nicht, ob wir vielleicht sogar mit Fug und Recht als Christen bedrängt werden, weil wir uns an anderen Menschen schuldig machen. Wer weiß, dass schwere Tage bevorstehen, der braucht einen freien Rücken vor Gott. Er braucht ein gutes Gewissen. Wer hier unsicher ist, suche die Aussprache in der Beichte durch ein klärendes Gespräch, das ihn in seinem Glauben bestärkt. So kann er durch die Vergebung die Schuld loswerden durch Gott und mit neuem Mut Glauben wagen, auch wenn es in eine Krise geht. Drei kurze Punkte verdeutlichen, was Petrus meint. Lasst uns zusammenstehen. Petrus ermahnt die Christen, die eine schwere Last zu tragen haben. Handelt, wenn es irgendwie möglich ist, untereinander in Liebe. Lasst nichts zwischen euch kommen. Arbeitet daran, dass eure Beziehungen stimmen. Macht euch nicht Menschen zu Feinden, wenn es geht, vor allem unter Christen nicht. Lebt diese Liebe. Sorgt dafür, dass die Hauptfragen unseres Lebens in Jesus, dass wir darin zusammenhalten. dass wir da nicht in Streit kommen und dass wir miteinander Lasten tragen, dass wir mitleiden und dass wir barmherzig sind, dass wir demütig bleiben. Manchmal leben die Menschen in einer Form, auch mit Christen, die uns anfechten. Ich denke manchmal, wie kann man auch sich so verhalten? Und so wird es ja Ihnen auch gehen. Wie kann man sich so verhalten? Manchmal vielleicht auch, wie kann der Pfarrer sich so verhalten? Hätte man ja nie gedacht. Ist ja auch bloß ein Mensch, aber das rechtfertigt dann trotzdem nicht, was er tut. Und immer dann, wenn man so vor Rätsel steht, da habe ich für mich was gelernt. Dann muss ich über diesen Menschen ein Wort drüber schreiben. Und das heißt Barmherzigkeit. Dann will ich trotzdem diesem Menschen gegenüber barmherzig bleiben, weil ich ja längst weiß, dass ich auch manchmal anderen ziemlich viel zumute. Und wenn man dann so ins Leiden kommt und weiß dann andere an seiner Seite, die an ihn denken und die für ihn beten, dann ist dieser Weg über schweren Strecken nicht leichter, aber gewisser. Dann spürt man diese Gebete und diese Verbundenheit und das tröstet, gibt Kraft und Zuversicht mitten im Leid. Ein zweites, lasst uns segnen statt vergelten und uns rächen. Die Frage lautet, wie Christen mit denen umgehen sollen, so auch bei dem Petrus, die ihnen schaden, die für ihr Leiden verantwortlich sind. Wie sollen Christen in der Verfolgungssituation einem Beamten begegnen, der dafür gesorgt hat, dass eine liebe Mitschwester oder ein lieber Mitbruder eingesperrt wurde oder gar zu Unrecht verurteilt wurde und jetzt dauerhaft im Gefängnis sitzt, wie es immer noch an vielen Stellen auch heute in dieser Welt vorkommt. Wir wollen und können wir diesen gegenübertreten, die uns ins Leiden führen, die sich an uns schuldig machen. Dass wir dann Gefühle haben von Rache und von Zorn und denen zahlen wir es heim, liegt nahe. Aber Petrus mahnt zu einem anderen Verhalten. Gott hätte ja allen Grund gehabt, an uns ungehorsamen Menschen Gericht zu üben. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Aber nun wissen wir, dass Jesus uns liebt, uns angenommen hat, dass er barmherzig und gnädig ist. Und das sollen wir ihm nachmachen. Gerade auch gegenüber den Menschen, die uns ins Leiden gebracht haben. Dazu gehört es, dass wir bewusst alle Gedanken an Rache und Streit verscheuchen und stattdessen Frieden pflanzen. Ich weiß, das ist schwer und überfordert auch manchmal mich. Aber genau an diesen Stellen ist es auch durch Gebet und Konzentration auf Jesus möglich, mit Gott über die Mauern des Zorns und des Streits zu springen. Wenn es um schwere Wegführungen geht, heiligt aber den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen, heißt es da. Und das heißt nichts anderes als schaut auf ihn, konzentriert euch auf ihn. In der entscheidenden Stunde gibt uns Jesus durch seinen Geist die Kraft, die wir brauchen. Eine Ahnung von der Schönheit im Himmel und einen tiefen Trost, den uns kein Mensch sonst geben kann. Ein drittes, lasst uns mutig bekennen. Wer in der Verfolgung ein Bekenntnis sprach damals und er bekannte sich zu Jesus als seinen Herrn, musste mit dem Todesurteil oder andere empfindliche Strafen rechnen. In den Iden des März, also mitten März, da wurde immer ein Fest gefeiert in den römischen Gegenden damals. Und ein Höhepunkt war dann eine Art Gottesdienst mitten auf dem Marktplatz. Der Priester der römischen Götter war anwesend und hielt die Zeremonie ab. Und dann wurde ein Kaiserbild hingeschleppt. Und dann musste das ganze Volk niederknien vor diesem Kaiserbild und den Kaiser anbeten. Das war wie ein Schwur auf die Verfassung des Römischen Reiches. Wer dies nicht tat, der wurde nicht nur angesprochen, der wurde verhaftet. Der wurde verhört und musste oft um sein Leben bangen. So war das damals. Und wenn jetzt Petrus sagt, bekennt euch zu eurem Glauben, wenn da jemand Rechenschaft von euch fordert, dann hieß das ein ganz großes Stück Mut haben. Mut haben, sich zu dem zu bekennen, von dem man weiß, er hat mich erlöst und gerettet, und gleichzeitig das Risiko eingehen, das nicht zu überleben. So gibt es schwere und ernste Situationen, in denen Christen zum Bekenntnis herausgefordert sind. Wir haben gehört, in Indien gibt es wieder solche Anfeindungen, auch gegenüber Teilen unserer Partnergemeinde. Es gibt auch verhältnismäßig leichtere Situationen. Dann, wenn ein Onkel beim Familienfest über den christlichen Glauben spottet und höhnisch fragt, wie denn das zugehen kann, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Das sind so Sticheleien im Kleinen, aber es tut auch weh. Egal in welcher Situation, wir sollen mit einem guten Gewissen über den Grund unserer Hoffnung und unseren Glauben Auskunft geben. Und trifft uns dann Spott oder Hohn oder in der Verfolgung Schlimmeres, dann leiden wir wie unser Herr. Aber da führt er uns auch durch. Paulus sagt es ja so: Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Christliche Existenz überschreitet die Grenze zwischen Tod, Leben, das ist da wie fließend. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder in dieses Bewusstsein gelangen. Wie immer es auch kommt, wir sind bei ihm. Und wir werden dann als seine Schwestern und Brüder in seinen Armen erwachen. Das ist Trost für den Weg, den wir gehen. Amen.